Resonanz macht Schule. Der Bildungspodcast zwischen Wissenschaft und Praxis, bei dem der Mensch im Zentrum steht. A tavola, das Tischgespräch.
Dass es so weit geht, dass ich irgendwann mal sage, Unterricht ist allerübel Anfang, hätte ich mir Mitte der 2000er Jahre nicht denken können.
Leute, wir können ganz viel am runden Tisch diskutieren und wir können Arbeitskreise gründen, aber irgendwann müssen wir halt machen. Ja, und wir müssen auch Fehler machen. Das ist ja die Essenz, weil wenn du es dir nur anhörst, ändert sich nichts.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des Tischgesprächs, eingebettet in unseren Podcast Resonanz macht Schule. Und wir haben uns überlegt, ein neues Format, das wir zwischen die Themenfolgen schalten werden, nämlich jenes des Tischgesprächs. Denn wir haben beide uns vorhin darüber unterhalten. Früher kam in der Familie immer alles auf den Tisch. Abends hat man sich getroffen zum Essen und da wurde alles besprochen. Da wurde Tabula Rasa gemacht. Man setzte sich an die Tafel. Und hier sitzen wir heute das erste Mal zusammen mit zwei besonderen Gästen, und zwar Stefan Ropane. Haben uns sehr gefreut, dass es geklappt hat. Und Jan Fedder von Veducation. Und es geht uns heute weniger um Themengespräch, sondern es geht uns mehr darum, um euch Hörern das mal deutlich zu machen. Es ist ungefähr 21:30 Uhr abends, wollte ich sagen. Stefan hat gerade einen Vortrag an der OBS Bären-Boston hinter sich und wir alle waren Gäste. Und ja, wir sitzen jetzt hier und lassen den Abend gemeinsam ausklingen und wir wollen eigentlich euch Menschen treffen, die hinter dem Großen stehen oder die einfach hinter den Dingen stehen, die bewegt wurden. Genau. Markus ist auch mit dabei.
Genau, ich bin auch mit dabei.
Hi Markus.
Na, hallo Stefan.
Und wir haben eine abenteuerliche Mikrokonstruktion, deswegen müssen wir das immer mal wieder hin und her reichen. Genau. Ja, Markus, du bist ja neu gewesen bei diesem Vortrag. Erzähl doch mal ganz kurz, wenn du möchtest, deinen Eindruck.
Ja, ich war erstmal total geflasht. Ich habe ja, habe ich schon mal erzählt, als Hauptschullehrer gearbeitet. Und ich habe gerade, als ich Stefan zugehört habe, gemerkt, das, was bei mir funktioniert hat, das waren genau die Prinzipien, die Stefan erzählt hat. So, und das, da dachte ich, genau das ist es. Unterricht brauchen wir nicht. Mich interessiert, du hast ja erzählt, du hast Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. War es schwer für dich dann irgendwann zu sagen, so jetzt machen wir es ganz anders?
Ja, so habe ich ja gar nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, wir machen es ganz anders. Ich war irritiert durch den Film von Reinhard Kahl. Und ich habe jetzt gar nicht geglaubt, dass was anderes überhaupt funktioniert. Ich habe gedacht, die lügen.
Ja.
Und ich musste es ja erst sehen, an der Bodenseeschule, dass das anders geht. Und dann, ich bin ja Musiker, du auch, Markus.
Ja, genau.
Und ich weiß, ich bin als junger Kerl unten an der Bühne gestanden, haben die da Gitarre gespielt und Bass. Und dann habe ich gedacht, das kann ich auch. Was die können, kann ich auch. Und ja, genau das gleiche Effekt hatte ich damals an der Bodenseeschule. Ich habe gesagt, hey, was die können, das kann ich auch. Das kriege ich auch hin. Und das war meine Motivation, das anders zu machen. Ich habe die glücklichen Gesichter der Kinder gesehen. Und so wie ich bei der Band damals die glücklichen Gäste gesehen habe, die getanzt haben und gegrölt haben, gesagt, Herrgott, kann ich auch. Und das motiviert unheimlich.
Ja, spannend. Kann ich auch. Wir haben uns vorhin über Growth Mindset unterhalten. Dann hat das ganze Ding ja schon Namen nochmal. Also ja. Ich kriege das hin, aber ja, spannend.
Ich muss sagen, ich habe dich das erste Mal, Stefan, erlebt. Jetzt muss ich ein bisschen persönlich werden, aber jetzt kommt das Essen ganz kurz zwischendurch.
Kein Problem, du kannst weitermachen. Also Salat sieht schon mal sehr gut aus.
Ja, Salat sieht gut aus, finde ich auch. Ich hatte Fisch und da drüben war auch Fisch.
Ja, Fisch. Fisch ist hier. Markus hat Fisch.
Ja. Pass auf, ich hatte... Also am 9. Oktober war ich bei dir im Vortrag in Stadthagen und ich hatte davor schon ein Dreivierteljahr lang geplant, meine Ideen, die ich so hatte, mit Markus auch, den ich ja eingefangen habe von unserer schulinternen Lehrerfortbildung, der war eher die Keynote und ich habe Markus danach festgehalten und gesagt, was du da gesagt hast, das hat mich so berührt und genauso war es nach deinem Vortrag und ich bin nach Hause gefahren und Markus hat gerade im Auto zu mir gesagt, er sei so geflasht nach deinem Vortrag jetzt. Und ich wollte nur mal sagen, du bist tatsächlich der letzte Initial dafür, dass ich gesagt habe, nach dem Vortrag bin ich nach Hause gekommen, ich konnte eine halbe Nacht nicht schlafen, weil ich so emotionalisiert war davon und ich gesagt habe, es ist jetzt nochmal der letzte, das große Ausrufezeichen dahinter, ich möchte auch was beitragen dazu, weil ich so überzeugt bin und das, was in mir berührt hat, was du machst und wie du es vermittelst, weil es für mich vor allem in erster Linie richtig menschlich und authentisch ist. Also das steht im Zentrum. Du richtest Schule am Menschen aus. Und radikal, also im besten Sinne radikal. nicht über mit dem Brecheisen, sondern aber mit viel Kraft, Durchhaltevermögen und dem Herzen, ne, am rechten Fleck, finde ich. Und dafür möchte ich immer Danke sagen, weil das fand ich wirklich inspirierend.
Ja. Das freut mich sehr. Aber eigentlich, für wen machen wir denn die Schule?
Ja, klar.
Das ist ja das, was ich immer sage. Wir machen das nicht für die Verwaltungsvorschriften oder für das Ministerium. Und alle, die am Ministerium, alle an den Schulämtern und die Dezernenten, die haben doch nur Arbeit, weil wir Kinder im Land haben. Und das sind unsere Kunden, die müssen glücklich sein.
In der Tat.
Ja, deshalb ist das ja auch so wertvoll, was du heute gesagt hast, nochmal mit diesem Begriff KI als Wortspiel, ne? Kindliche Intelligenz, wie das bei dir heißt. Ja, und alle, überall ist ja gerade KI in aller Munde und wie verändert KI die Bilder. Alle meinen natürlich eine andere KI, als du das jetzt mit dieser kindlichen Intelligenz. Und das macht ja nochmal deutlich, dass die, wenn wir Schule für die Zukunft entwickeln wollen, dann geht das ja nur mit dem Menschen im Mittelpunkt. Und das ist für mich wirklich so die Essenz, wo ich immer sage, wo wir unseren Weg hier in Bärenbostel auch versuchen, irgendwie einen eigenen Weg zu finden, zu sagen, es geht eigentlich nur um die Menschen im Fokus. Ja? Und die kommen als junge Menschen zu uns mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Und dann kommen sie irgendwie in so eine Gleichschrittschule, wo sie alle gleich gemacht werden und sie sozusagen erstmal aufzubauen, eigene Talente. Ihr habt über Musik gesprochen. Warum kann man diese Talente nicht mit in die Schule einbringen? Dabei ist das so offensichtlich, das zu tun. Ne?
Und es ist eigentlich so einfach.
Ja, genau, das ist es. Es ist einfach.
Wenn man unterrichten muss. Ja, genau. Was ich total spannend finde, ich habe ja gesehen, ich gehe ja davon aus und weiß es ja auch, dass es das nicht heute Abend nicht der einzige Vortrag, den du hältst, sondern du reist durch die Lande und hältst Vorträge und begeisterst Menschen. Menschen und Lehrerinnen und Lehrer. Was ist das für ein Gefühl? Du hast da was geschaffen und du hast ja eine Idee und sagst, das ist richtig, das ist gut und du findest so viele, die sagen, da schließen wir uns an. Das finden wir auch gut.
Für mich schon ein bisschen verwunderlich, weil was ich gemacht habe, habe mich jahrelang nur auf unsere Schule konzentriert. Ich habe ja nicht geguckt, was hat Maria Montessori oder Rudolf Steiner oder wer was auch immer gemacht. Ich habe vor Ort in Wutöschingen überlegt, was brauchen die Kinder oder was muss ich machen, dass denen gut geht. Und dann kam halt immer mehr von außen und haben dann plötzlich gesagt, macht ihr das, weil... Und ich sagte, nee, wir machen das nicht, weil Maria Montessori das gesagt hat, sondern weil unsere Kinder das so gesagt haben.
Ich finde ja nochmal spannend, Stefan, wo du das gerade sagst, weil das war echt so eine Sache, die ich die ganze Zeit mit mir rumtrage, schon länger. Ich dachte, wenn ich dich heute persönlich treffe, hattest du das Gefühl, du konntest das eigentlich erst sagen, was du sagst, nachdem du fertig warst als Schulleiter? Also ich will sagen, fertig irgendwie mit diesem System Schule? Oder hast du vorher gesagt, eigentlich habe ich nicht die Kapazitäten, jetzt auch noch rumzureisen, weil ich leite ja hier eine Schule, oder war es irgendwie eine Mischung aus beiden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir angefangen haben, wir hatten die Begleitung von außen, das war der Peter Fraton. Und der kam dann zu uns und hat mit uns Haltungsschulung gemacht. Und da der so eine halbe Gottheit war damals in Baden-Württemberg, habe ich mich nicht getraut, dem zu sagen, dass es mich nervt mit der scheiß Haltung. Ich möchte davon nichts wissen. Ich habe selber Haltung. Ich wusste ja nicht mal, dass ich nicht die Haltung habe.
Ja.
Das war mir ja gar nicht klar. Ich war ja Traditionalist. Ich habe ja Unterricht vorgelebt. Jahrelang. Im besten Sinne. Und dann kam da einer, der sagt, wir müssen Haltungsschule machen. Ich wusste gar nicht, was der will. Ich habe es halt dann mitgemacht. Ich dachte, ja, wenn er es sagt, wird es wohl stimmen.
Aber hast du das Gefühl, dass du jetzt eigentlich erst die Wirkung entfalten kannst, wo du eben nicht mehr in der Schule, oder liegt es einfach daran, dass du jetzt mehr Zeit hast?
Also ein großer Teil liegt daran, weil ich einfach mehr Zeit hatte, darüber nachzudenken, warum wir was gemacht haben. Jetzt werde ich auch dauernd gefragt, warum habt ihr das gemacht? Dann muss ich selber erstmal nachdenken, warum haben wir das eigentlich gemacht? Und dann muss ich erstmal nachdenken, was hat sich überhaupt verändert? Und ich war ja schon relativ radikal, aber eigentlich, denke ich, war eigentlich nicht radikal genug. Ich hätte noch viel, mehr noch viel Ärger machen müssen. Aber ich hatte halt auch nicht das Wissen und auch nicht den Support der Masse von Leuten wie euch jetzt.
Ja, wir haben gerade auf dem Weg, da hattest du, Tobias, gerade nochmal gesagt, dass das ja auch eine radikale Veränderung war. Und irgendwie haben wir kurz auf der Autofahrt drüber diskutiert und gesagt, eigentlich ist es radikal, was alle anderen machen. Ja, also was du machst, ist eigentlich das allerwenigste Radikale.
Genau, ja. Ich denke ja nur logisch nach, was können wir machen. Ich hatte extrem viel Glück, muss man einfach sagen.
Ja, aber du hattest
auch viel Durchhalte. Ich hatte den Mirko an der Schule, der die Dealer entwickelt hat, die digitale Lernplattform. Ich hatte den Valentin, der sich mit iPads auskennt. Ich hatte die Tanja und die Verena, die gesagt haben, mach mal Kompetenzraster. Ich habe es im Prinzip nur zugelassen. Mhm. Also viele Ideen kamen nicht von mir.
Ja.
Aber ich habe
versucht, denen den Rücken frei zu halten, dass die anderen nicht rummaulen.
Und das ist ja auch ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Schulleitungen. Also ich denke immer an Axel, den habt ihr ja heute kennengelernt, den Schulleiter bei uns in Bern-Bossel, der ja auch verrückte Wege geht. Als ich damals noch in der Lehrerausbildung war, man glaubt es kaum, schon wieder ein paar Jahre her, da hatte ich mal meine ganzen Referendare mitgenommen an unsere Schule und gezeigt, jetzt zeige ich euch mal, wie Schule irgendwie ein Stück weit anders geht. Und dann war Axel mit dabei als Schulleiter und dann sind die ja Referendare, ne? Und oh, jetzt kommt ja, der Schulleiter klar. Dazu. Ja, oha. Und dann fragen Axel die ja, was glaubt ihr, was ist das, die wichtigste Fähigkeit eines Schulleiters? Und dann haben natürlich alle, was sagen wir jetzt, was so richtig ist? Und dann so ein bisschen rumgedruckt. Und dann sagt Axel irgendwann, Menschen zu finden, die etwas besser können als ich. Und das ist ja genau das, dieses, ich glaube, heute nennt man das Empowerment. Ne? Also du musst Menschen befähigen, die irgendwie ein besonderes Talent, eine besondere Ressource haben. Ja. Und die musst du gewinnbringend einsetzen, fernab von irgendwelchen Funktionen oder Ämtern, sondern einfach von den Dingen, die sie halt gut können.
Genau, aber dann ist man eben ressourcenorientiert. Ne? Und das ist eben der wachstumsorientierte Ansatz. Jetzt kommt das Essen.
Ja, das sieht aber lecker aus.
Ja, bitte.
Stefan,
ja.
Auf Salat hätte ich das jetzt gar nicht eingeschätzt.
Unbedingt. Das ist Fleisch.
Aber Jan, wo du das gerade sagst, und wir sind jetzt, ich komme nochmal zurück zur Musik. Ich habe jetzt letztens ein Interview mit Herbert Grönemeyer gesehen. Mhm. Der sagte, warum funktioniert das mit meiner Musik? Er sagte, weil ich ganz viele Musiker um mich habe, die alle viel, viel besser sind, als ich das bin.
Mhm. So. Ja, das und ist ja derselbe Spirit, ne?
Derselbe Spirit. Und ich glaube, wenn wir das nochmal übertragen, wenn vom Schulleiter, vom Musiker runter auf die Lehrerin oder den Lehrer oder die Lehrenbegleiterin, ich muss gucken, dass die Schülerinnen und Schüler in Dingen besser werden, als ich das bin.
Und das sind die ja.
Das sind die.
Genau.
Tobias, ich bin auf Insta. Ja. Nicht wegen dir, nicht wegen Markus, nicht wegen Jan, sondern weil Kinder zu mir gesagt haben, Stefan, du bist Fame, du musst Insta machen. Ich sage, nee, das bringt's nicht. Ich habe auf TikTok Videos tanzend aufgenommen, weil Kinder das von mir wollten. Ja. Aber ich habe über die Kinder gelernt, was da alles geht.
Und ich kann total was damit anfangen. Wir haben ja uns über Schülerbands unterhalten. Ich bin kein begnadeter Musiker und ich hatte aber ganz tolle Schülerbands, weil ich tolle, tolle Instrumentalisten und SängerInnen hatte. Ja.
Guten Appetit, die Fischplatte sieht wirklich sehr gut aus.
Wir sind übrigens in diesem Restaurant, möchte ich mal an der Stelle kurz sagen, weil meine Schwiegereltern das empfohlen haben.
Schönen Gruß an die Schwiegereltern, ist wirklich sehr gut.
Danke. Stefan, ganz kurze Frage. Hast du mitgezählt, wie oft hast du den Vortrag schon gehalten heute?
Also bei mir ist halt so, ich weiß es nicht ganz oft, aber der ist ja bei mir jedes Mal anders.
Ja, das habe ich gemerkt.
Ja, habe ich auch gemerkt.
Weil kommt darauf an, wie die Gesichter der Leute sind und welche Story ich erzähle, weiß ich vorher nicht. Mhm. Weil das. Aber das, da kommt jetzt wieder meine Tradition als Musiker durch. Ich bin der die Ansagen macht bei der Band.
Ja.
Und als ich angefangen habe als Musiker, hatte ich furchtbar Angst, Ansagen zu machen.
Okay.
Und dann ist der Ansager ausgestiegen bei uns. Dann musste ich mir alles aufschreiben, klein in Texten und so. Ich habe gern Gitarre gespielt, Saxophon und alles, aber Ansagen hatte ich Angst. Mhm. Und das hat aber mein Leben verändert, dass ich die Ansagen machen musste. Das hat mir geholfen im Studium, das hat mir mein ganzes Leben geholfen.
Ja.
Und letztendlich wirst du nur Verkäufer, wenn du es tust. Du musst halt reden. Und letztendlich müssen wir auch Situationen in der Schule schaffen, oder egal wo einer was machen muss, wo er dann irgendwann merkt, oh, ich kann es ja.
Ja. Ich glaube, was ganz, ganz viele Menschen interessiert, auch die heute hier im Vortrag waren und jetzt nach Hause gegangen sind und begeistert sind, das wird bestimmt viele betreffen, die heute da waren, aber die Frage, wie fängt man an? Also und wie schafft man es zu überzeugen? Was würdest du sagen?
Also wie fängt man an?
Ja.
Indem man sich erstmal inspirieren lässt, dass man überhaupt was machen, verändern will. Da habe ich ja selber ganz lang gebraucht. Bei mir war es halt der Film von Reinhard Kahl, der mich dazu inspiriert hat, was anderes zu machen. Und ich bin eigentlich erst, der Hunger ist erst gekommen übers Essen. Du musst erst mal was machen.
Ja.
Und dieses ins Machen kommen überhaupt, mal zu erkennen, dass ich aber damals nicht erkannt, wie viel falsch ist im System. Wusste ich ja nicht, weil ich habe es ja jahrelang gelehrt. Aber ein Vertreter einer ganz anderen Richtung, dass es so weit geht, dass ich irgendwann mal sage, Unterricht ist aller Übel anfangen, hätte ich mir Mitte der 2000er Jahre nicht denken können. Das wäre für mich unvorstellbar, hätte ich gesagt, der hat einen Komplettschuss, einer, der sowas sagt. Aber ich habe sehr viel von Peter Fraton gelernt, der auch diese Gabe hat, der ja, gezielten Provokation, also auch seine Axiome, alles was der Peter Vater sagt, bitte seine Uhr bitten, bitte lehre mir nichts, zeige mir nichts. All das, was wir als Lehrer eigentlich machen, ist bei ihm da drin. Und diese Provokation ist schon ganz wichtig. Am Anfang, als ich das erste Mal gepostet habe, das war übrigens bei LinkedIn, nicht bei Insta, Unterricht ist aller Übel Anfang, da haben sich schon noch wahnsinnig viele aufgeregt. Wie kommt einer dazu, sowas zu sagen? Hat mich ein bisschen davor geschützt, weil ich ja Rektor der Alemannenschule Bad-Oeschingen war, die schon einen gewissen Ruf hatte, dass sie mich nicht ganz verrupft haben. Und viele fühlen sich da extrem provoziert.
Aber das ist ja etwas, womit du auch extrem gut spielen kannst. Also jetzt, ne, man merkt das ja auch heute wieder. Du hast auf der einen Seite natürlich diese Provokation, weil man fühlt sich dann irgendwie so ein Stück weit gekränkt vielleicht als Lehrkraft, die das halt seit 20 Jahren irgendwie so macht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch da ein Pluspunkt, natürlich irgendwie Menschenfänger zu sein, ne? Also mit der Art, die du vereinnahmt im positiven Sinne, irgendwie für eine Idee. Und ich fühle mich da selber auch nochmal bestätigt als jemand, der ja selber auch in Fortbildung unterwegs ist und Vorträge gibt und ich mit Schulen immer so einen Slogan habe, wenn ich mit denen Zukunftswerkstatt mache, dann nehme ich immer, das ist eigentlich so fürs Phrasenschwein, ne? Da ist ja immer die Überschrift, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, ja? Genau. Und das ist heute nochmal so für mich ja auch bei dir rübergekommen. Leute, wir können ganz viel am runden Tisch diskutieren und wir können Arbeitskreise gründen, aber irgendwann müssen wir halt machen. Ja, und wir müssen auch Fehler machen. Und das ist ja das, was wir unseren Kids auch sagen und was ihr mit eurem Konzept den Kids mitgeben wollt, dass es erlaubt, dass es bewusst erlaubt. Da gibt es dann Lernformate wie den Friday und oder die Genius Hour, ganz tolle Lernformate, die das möglich machen, aber wir müssen es halt machen.
Ja. Ja,
und das ist, also wenn ich diese eine Sache mitnehme, dann wäre das für mich das. So, man kann natürlich über viele Details von Schmetterlingspädagogik sprechen, aber das ist ja die Essenz, weil wenn du es dir nur anhörst, ändert sich nichts.
Ich hatte heute Mittag eine lange Besprechung, es geht um die mögliche Gründung einer Universitätsschule an der Leuphana, und da sind wir jetzt auch am Diskutieren, wie soll es werden, was sollen wir machen? Und ich habe dann auch gesagt, hey, fangen wir mit einem Jahrgang, fangen wir mit vier Jahrgängen oder was kommt dann? Ich sage, egal, macht irgendwie, aber dokumentiert, was schiefgelaufen ist. Das hilft den anderen. Also ja, wir machen nicht alles richtig. Wir können nicht alles richtig machen. Wir haben so viele Fehler gemacht bei uns an der Alemannenschule, wo wir schicken. Wir haben aber immer gesagt, nö, ist nicht schlimm. Jetzt wissen wir, dass es so nicht geht. Wir machen es anders. Aber diese Größe gibt sich halt auch das Ministerium nicht.
Ja,
weil die meinen, sie hätten ja die Weisheit mit Löffel gefressen und könnten uns in Vorschriften, und ich habe das auch geglaubt früher, muss ich ehrlich sagen, uns vorschreiben, was wir machen müssen, und dann wird's gut. Ja. Aber es ist lächerlich, ehrlich gesagt.
Jetzt habe ich einen vollen Mund. Aber das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Sagst du das jetzt, weil du sozusagen nicht mehr in der Schulleitung bist? Also, oder beziehungsweise sagst du es jetzt noch?
Also ich kann schon leichter reden wie du, Jan.
Ja.
Jetzt, nee, mal ganz ehrlich. Also ich bin zum Teil kurz vor der Entlassung gestanden. Die wollten mich halt rauswerfen, weil ich nicht den Vorgaben gefolgt bin, die mir vorgegeben haben. Weil ich nicht in hierarchische Strukturen Rechnung getragen habe. Und es ist im Prinzip aber lächerlich.
Und jetzt wollen sie heute alle ein Foto mit dir, oder?
Also machen wir ein Beispiel. Ich bin... Alle pensionierten Kollegen kriegen noch ein paar Teilaufträge, weil wir haben einen Lehrermangel, auch in Südbaden, ganz arg, weil viele in der Schweiz zum Arbeiten gehen. Alle Mütter oder irgendwelche Leute kriegen Lehraufträge. Alle. Außer mir. Ich bekomme nichts, weil die nicht wollen, dass Stefan Ruppaner vom Staat noch irgendwelche Gelder kriegt. Aber die Ministerin überreicht mir dann die Ehrenmedaille, die Stauffermedaille des Landes Baden-Württemberg für besondere Verdienste für das Land. Aber die untere und mittlere Schulverwaltungsbehörde, die wollen halt nicht. Die schauen, dass sie mich noch drücken können, wie es geht, ist mir wurscht egal, aber es zeigt halt viel, wie unser System ist. Manchmal, bei uns ist wirklich so, die Ministerin wollte eigentlich Sachen machen, die Frau Schopper, die wäre sicher auch in die Richtung wie eure Julia Willi Hamburg, aber sie kriegt es nicht durch gegen bestehende hierarchische Strukturen, die bei uns vorherrschen.
Das kann ich total verstehen. Und das ist ja, wie du richtig vorhin auch im Vortrag gesagt hast, es ist einfach ein sehr träges, sagen wir es mal so, System, das deutsche Schulsystem. Letztens habe ich Stefan Kaspari, ich weiß nicht, ob du den kennst, vom Theresianum in Mainz, das ist ein Gymnasium, das auch nach dem selbstorganisierten Lernen arbeitet, getroffen. Und der hat nochmal das Bild aufgemacht, man stelle sich vor, in einem traditionellen Klassenzimmer, in klassischen Tischreihen und mit Einzeltischen, und da sitzt jeweils ein Schüler dran. Und man stellt sich nur mal vor, auf jedem Tisch steht eine Nähmaschine. Dann weiß man wieder, wofür dieses Schulsystem gemacht war, aus welcher Zeit das kommt. Ne? Industrialisierung, vorne steht einer und sagt den Ton an und alle anderen erfüllen die Aufgabe. Aber so ist eben die Arbeitswelt heute auch nicht mehr. Wir haben keine industrialisierte Gesellschaft mehr, die das Ziel von Schule ist. So, und das heißt, dieses System ist einfach schlichtweg überholt. Aber das ist ja klar, das, wie es läuft, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist schon lange bekannt und auch in der Breite bekannt. Aber Themenwechsel. Noch nicht Themenwechsel. Nochmal ganz kurz. Was ich mich frage halt immer, wie schafft man es, Menschen, die jetzt nicht in deinem Vortrag gewesen sind oder die nicht so innovationsfreudig sind, sage ich jetzt mal, sich zu informieren, egal wo und wie, aber zu bewegen.
Wir brauchen viele.
Ja.
Tobis oder Jans oder Stefans, die in die gleiche Richtung gehen.
Genau.
Wir müssen die Mehrheit sein. Wir müssen die Masse haben. Aber Bildung ist kein Thema.
Ja.
Die reden über irgendwas, was auch wichtig ist, in der Ukraine oder über Donald Trump. Schau doch mal Lanz an. Wie oft ist da was mit Bildung? Und wenn, dann reden die über Unterricht und nicht über die Abschaffung vom Unterricht. Also wir sind ja gar nicht an dem Punkt, dass die Masse bei uns was sagen kann, die das überhaupt verstehen, was der Jan oder was ich sage. Die verstehen das nicht. Die Masse versteht das nicht. Ja. Das ist wie vor 10 Jahren, als ich am Stammtisch in Schwärzen im Adler gesessen bin, alle zu mir gesagt haben, du Struppi, das funktioniert nie. Wenn uns kein Druck macht, Tetsch, dann hätten wir nie was gelernt. Und jetzt gehen alle Enkel und Kinder meiner Stammtischkollegen bei mir an die Schule. Das ist kein Thema mehr. Aber keiner hat es geglaubt, dass das funktioniert.
Ja.
Ehrlich gesagt, 10 Jahre früher hätte ich es auch nicht geglaubt.
Ja, spannend. Ich habe mich eben gefragt, du hast gerade noch mal erzählt, du wirst nicht eingeladen, noch mal was sozusagen in der unteren und oder mittleren Hierarchieebene oder von denen nicht eingeladen, noch mal was zu machen. Ist das? Ich könnte mir vorstellen, dass das aber auch ein Stück Auszeichnung ist, oder? Dadurch trauen sie dir einfach eine Wirkung zu, die sie nicht sehen wollen. Also sie sehen ja, dass du eine Wirkung hast.
Also da muss ich halt mal, das gilt jetzt für die Region, Regierungspräsidium Freiburg, Schulamt Lörrach gilt das. Aber wir begleiten komplett Südtirol bei der Ausbildung der Lehrkräfte und der Weiterbildung der Schulen in Richtung Schmetterlingspädagogik. Wir sind viel in Niedersachsen unterwegs, es gibt sogar in Bayern viele Schulen, die wir unterstützen. Das Problem ist die ganze hierarchische Struktur, die in der Kaiserzeit aufgebaut wurde und die wir im Schulwesen bis heute durchziehen.
Komplett.
Und die machen ihre Sachen auch, damit sie selbst wichtig sind. Ich erlebe das selbst hier in Niedersachsen. Da haben wir so Fortbildungskurse, die wir geben für Schulleitungsbereiche. Dann berichten die immer, wie läuft es denn so mit eurem Freiräumprogramm? Dann sagen manche, ja, wir sagen das, die genehmigen das. Andere sagen, ja, wir beantragen das. Dann sagen sie, nee, 3 Seiten reicht nicht, machen wir 20 Seiten. Dann müssen sie dann auch nochmal kontrollieren. Dann sagen sie, ja, das ist nicht alles ganz sauber, bitte macht es nochmal. Und dann machen die nichts mehr. Das heißt, da gibt es dann Schulämter, die das ganz kleinig nehmen, die wichtig sein wollen. Ich muss kontrollieren, ob der Tobi oder der Jan das richtig macht.
Genau.
Und davon wegzukommen, ist extrem schwer.
Okay. Das heißt, das ist auch für die Leute dann eine Herausforderung.
Genau.
Du kandidierst jetzt, ja, wenn ich das jetzt zum Thema machen darf, für einen Landtag.
Wo wir schon bei Bildungspolitik waren,
bietet sich das leider an. Aber ist das, eigentlich wollte ich dich fragen, was deine Motivation dahinter ist. Ist das jetzt, die du gerade angesprochen hast, eine der Motivationen, um da zu versuchen, in der Bildungspolitik was zu zerbrechen an alten Strukturen, positiv gesagt?
Also, ich glaube nicht, dass irgendwelche Strukturen in Baden-Württemberg, du kennst Baden-Württemberg nicht, da kannst du nichts zerbrechen, da ist alles fest zementiert. Aber ich wurde halt gefragt, möchtest du kandidieren für die Freien Wähler als Kandidat im Wahlbezirk 59? Und wenn ich, egal von links oder rechts, irgendwelche Protestwähler abziehen kann, die sagen, okay, ich will denen mal zeigen, überlegt euch mal was anderes, egal ob Grüne oder Schwarze. Ich bin von Schwarzen schon lange enttäuscht, inzwischen leider in Baden-Württemberg auch von den Grünen, weil die haben die verlässliche Grundschulempfehlung wieder eingeführt. Sie haben halt massive Fehler gemacht im Bereich der Bildungspolitik. Und dann würde ich wenigstens sagen, wenn ich schon gefragt werde und jahrelang selbst sage, ich weiß gar nicht mehr, wen ich wählen soll, weil ist ja gerade egal, überall fühlt sich deine Stimme verschenkt, sage ich, okay. Wenn ich dann gefragt werde, kann ich nicht sagen, nee, ich kandidiere aber auch nicht. Dann kandidiere ich da, ich habe da keine Chancen reinzukommen, aber jetzt hört mir man plötzlich zu, wenn ich sage, schafft die Schulämter ab. Jetzt, also ich habe halt viel mehr mediale Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt solche Forderungen stelle. Vorher hat es niemand gejuckt, jetzt juckt es die schon.
Okay, das ist konsequent auf jeden Fall. Ja. Genau. Tja, wollen wir Stefan mal essen lassen? Also dein Salat ist zumindest noch nicht viel kleiner geworden, aber...
aber lecker.
Das freut mich. Mhm. Und meine Schwiegereltern.
Kannst du Schwiegereltern grüßen von mir? Eine hervorragende Empfehlung.
Werden sie hören. So, Jan, wo wir gerade bei Projekten der Zukunft sind. Bei dir steht bald ein Buch an, habe ich gehört.
Ja, schöne Überleitung.
Selbst ein Schulleiter hat es vorhin schon geteased, als er es vorhin in seiner Ansprache im Titel erwähnte, ohne den Titel als solchen zu markieren.
Ja, ich habe kurz geschmunzelt, weil ich meine, hat er das jetzt mit Absicht gemacht, Axel der Fuchs? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Nee, tatsächlich. Also ich habe mich schon länger mit dem Gedanken getragen, vieles, mit dem ich jetzt schon seit Jahren so irgendwie, ich sag mal, auf Tour bin und unterwegs bin, dann doch nochmal irgendwie fundierter in ein Buch zu gießen. Und habe jetzt aber auch so gelernt in den letzten Jahren, dass das auch ein ganz schön langer Weg ist, Stefan. Weil du hast ja gesagt, du hast ein bisschen die Abkürzung genommen oder hattest ein bisschen Unterstützung dabei. Die hatte ich jetzt so in der Form nicht.
Wie lange hast du dann gesessen?
Ja, tatsächlich, jetzt sind es schon mehr als 2 Jahre.
Wahnsinn.
Ja, also das muss man natürlich dazu sagen, ich bin ja nun auch viel in der Schule. Ja? Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich hauptberuflich irgendwie Bücher schreibe, ja, genau. Ich bin ja in der Schule aktiv, zwar nicht immer am Unterrichten, aber mit unseren Lernkonzepten, mit der eigenen Schulentwicklung beschäftigt, bin an anderen Schulen unterwegs. Also ich habe immer mal wieder halt geschrieben und war mir auch bis zuletzt eigentlich nicht sicher, ob das irgendwie mal wirklich ein Buch wird. Und dann habe ich mich irgendwann aus dem Schneckenhaus rausgewagt und mal geguckt, so gibt es denn überhaupt Interesse, das mit einem Verlag zusammen zu machen. Und das hat jetzt tatsächlich geklappt. Insofern freue ich mich, dass das jetzt so weit ist und dieses Buch im April erscheint.
Ja.
Zwischen KI, Schule zwischen KI und Kreidestaub, ein Leitfaden für Lernorte mit Zukunft. Also das ist so für mich, also Lernorte mit Zukunft schaffen, das ist eigentlich die Idee. Wobei ich immer denke, wir haben ein bisschen mit dem Untertitel gehadert, weil so ein richtiger Leitfaden, da steht halt nicht drin, mach den Schritt und dann machst du den nächsten und dann machst du den nächsten und dann klappt das, weil das gibt's halt nicht in Schulentwicklung, ja. Mhm. Sondern das ist im Grunde eher sowas wie ein Kompass, also Ideen, ja, wie geht Lernkultur der Zukunft, welche Lernformate braucht es da und dann natürlich auch so ein bisschen aus dem Fundus unserer eigenen Schulentwicklung von Berend Bostel, die wir jetzt ja wirklich schon seit, ja, auch schon fast 10 Jahren progressiv betreiben. Das ist eigentlich so der rote Faden und hoffe, da natürlich möglichst viele Leute einfach mit zu inspirieren, dann diesen Weg auch zu gehen. Und vielleicht letzter Satz noch dazu. Es hat so ein bisschen 3 Teile und das haben wir so in einem Gespräch auch schon ein bisschen irgendwie angeteasert jetzt. Also der erste Teil ist einfach nochmal so eine ja schon schonungslose Momentaufnahme, wie sieht es eigentlich gerade in Schule aus, ne? Aus der Industriezeit und dann verteile ich ein paar 5 für die Lage, die wir im Moment haben in der Schule, um dann zu zeigen, wie geht es eigentlich anders. Und der letzte Teil, der nennt sich so das große Ganze, da geht es dann tatsächlich eben auch um das, was du gerade angesprochen hast, Stefan, weil nur Schulen, die irgendwie jetzt als Pilotschulen Wege anders gehen, das wird halt nicht reichen, wenn wir das ganze System umschmeißen wollen. Dann braucht es eben Bildungspolitik, dann braucht es den Doppelwumms für Bildung, dann braucht es Geld, dann braucht es veränderte Schulgebäude und all das. Also nur rein im Mikrokosmos wird es halt nicht funktionieren.
Und unveränderte Vorgaben.
Ja.
Was man darf und was man nicht darf.
Ganz genau. Und da, was ja noch ein Aspekt, der ja noch hinzukommt, ist ja das schöne Buch, was im letzten Jahr, jetzt ist mir der Autor, verzeiht mir, gerade nicht präsent, letztes Jahr erschien Weniger macht Schule. Weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, dieses Schlagwort Deimplementierung.
Ja, das geht jetzt ja, ging ja auch so ein bisschen. Ne?
Das war Benedikt Wisniewski.
Dankeschön. Siehst du, hier ist wieder WeQ schlägt IQ. Und wirklich die Einladung dazu, im Grunde sowas, was Stefan, ihr ja auch gemacht habt, zu sagen, wir lassen jetzt einfach mal die Dinge, die irgendwie sowieso nicht effektiv sind und von denen wir alle spüren, das hat eh keinen Effekt, das lassen wir einfach weg.
Zum Beispiel Unterricht.
Und dann haben wir plötzlich Kapazitäten für die Kinder. Ja, für die Menschen, für Lernbegleitung. All diese Kapazitäten kommen dann zurück. Und ja, nur so wird es funktionieren, weil wir, wenn wir ehrlich sind, so Lehrkräfte, die voll arbeiten, ja sowieso schon ganz schön am Limit sind. Ne? Und wenn du denen jetzt noch sagst, jetzt sollst du bitte auch noch Schulentwicklung machen, jetzt sollst du bitte das Lernformat noch einführen, das wird nur gehen, wenn wir was weglassen.
Ja, und ähnlich wie bei Leitfäden, die natürlich nicht Schritt für Schritt machen, sondern erster Schritt ist, lass mal den Leitfaden Gedanken weg, sondern nimm mal nur den Kompass, oder?
Ja. Genau.
Ja, schön. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Es ist ja noch kein Leseexemplar erschienen. Aber ich bin sehr gespannt darauf, es zu lesen, wenn es denn da sein wird. Und ich muss ehrlich sagen, kleiner Side-Fun-Fact von dir. Muss mir fragen, ob das stimmt. Du hast seit 10 Jahren, bist du kreidefrei unterwegs? Habe ich irgendwo gelesen.
Ja, damit spiele ich ja ein bisschen. Ja, genau. Eigentlich sind es schon 12 Jahre.
Ja, Angeber.
Genau, 12 Jahre kreidefrei, seit wir mit 1:1 angefangen haben. Aber das hat mir neulich auch wieder Kritik bei Insta eingebracht. Also das ist ja manchmal so Fluch und Segen, ne? Wenn man dann ein bisschen mehr Reichweite hat. Ja. Da kam ich dann tatsächlich auch gerade von einer Fortbildung und wurde so zurückgespielt, so ein bisschen, ich würde mich lustig machen über die Menschen, die jetzt irgendwie noch Tafeln und so in der Schule haben. Und da habe ich natürlich nochmal gerade, darum geht es mir ja gar nicht. Also ich will ja genau das Gegenteil. Ich will ja Menschen für Veränderung begeistern. Und jeder Schritt, jeder kleine Schritt, und wenn er klein ist, trägt ja trotzdem dazu bei, dass sich was verändert. Und ich weiß, dass manchmal die systemische Zwänge, bauliche Maßnahmen, dass die einzelne Person, die da arbeitet, gar nicht so viel daran ändern kann. Aber es beginnt eben mit Haltungsänderungen. Und da ist es dann am Ende egal, ob ich jetzt Tafel habe oder Tablet.
Auf jeden Fall, genau. Ich habe das vorhin, als passt jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast und auch was Stefan vorhin gesagt hat, also der Grundgedanke ist ja, dass wir eine Gemeinschaft sind, die irgendwie multiplizieren möchte. Ne? Und was mich so begeistert, der, wie ich vorhin gesagt habe, ja relativ frisch erstmal Insta und in dieser Community unterwegs ist, zu spüren, was da für ein positiver Geist ist. Also ich erlebe wenig, neudeutsch gesagt, Bashing, sondern mehr wirklich positiven Gedankenaustausch, Entwicklung von Ideen oder irgendwelche Versuche oder Trials and Errors teilen mit den anderen, sodass man, wie Stefan gesagt hat, man muss es halt ausprobieren, machen und dann gucken, klappt es oder klappt es nicht und dann wieder anpassen. Aber so wie es ist, funktioniert es halt nicht mehr. Und dieses gegenseitige sich bestärken und auch bei Insta oder wo auch immer teilen, damit es eben möglichst viele Menschen erreicht, ist das, was ich total wertvoll finde. Und deswegen, dein Buch ist auf jeden Fall ein Beitrag zu Stefans Vortrag heute und so viele andere auch schon.
Und wann ist denn dein Buch fertig?
Das erscheint jetzt, gibt immer noch keinen finalen Erscheinungstermin, aber so Ende April soll das erscheinen. Also das Buch ist eigentlich fertig, aber es ist noch nicht draußen. Aber dein Buch, Stefan, oder?
Nee. Welches Jahr?
Wann kommt der Podcast raus? Da würde ich das nochmal teilen. Nee, also wir reden tatsächlich noch von 2026. Okay.
Also diese Folge sollte bald rauskommen, war der Plan zumindest.
Aber das ist natürlich echt ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich ja über die letzten Jahre auch verschiedene Netzwerkbewegung miterlebt habe. Ich komme ja noch so ein bisschen aus so einer Twitter-Blase, das damalige Twitter-Lehrerzimmer, Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, da haben sich ja auch viele Menschen getroffen und dann kam da ja so ein Milliardär her und hat die Plattform sich unter den Nagel gerissen und seitdem hat sich ja alles geändert und jetzt ist da keiner mehr und dann ziehen die Nomaden irgendwie so weiter, ne, die digitalen Nomaden. Aber überall gilt ja irgendwie dasselbe Prinzip, ob du jetzt bei LinkedIn bist, Insta, dass wir das nur gemeinschaftlich schaffen werden. Und da gibt es ja immer schlaue Leute, sagen ja immer schlaue Sätze. Ne? Und bei mir hat sich so eingebrannt, so ein Zitat von Weinberger stammt das ursprünglich. Der hat mal gesagt, das Wissen der Menschen ist nicht in den Köpfen, sondern zwischen den Köpfen. Und das, finde ich, passt so wunderbar in diese ganzen Netzwerkbewegungen und Insta-Lehrerzimmer oder was auch immer du nimmst.
Ne? Das ist ein schönes Bild, danke dir. Stefan, letztes Wort. Wenn du nochmal vorne anfangen würdest, oder denkst du an die Kollegen, die heute neu anfangen, was möchtest du ihnen gerne mitgeben, wenn ich das so fragen darf?
Also, ich weiß nicht, ob ich so viel anders hätte machen können in den 90er Jahren, als ich die stille Freiarbeit gepflegt habe und am Seminarunterricht habe, gab es das Digitale eben nicht so in dem Sinn, wie es das jetzt eben gibt. Und ja, vielleicht hätte ich schon früher mal ein bisschen Aufmerksamkeit an andere Pädagogiken schenken können, die ich früher verachtet habe. Weil ich nicht verachtet, aber halt nicht beachtet habe. Das wäre vielleicht schon ein bisschen schlauer gewesen. Aber im Prinzip, Problem ist wirklich unsere Art, wie wir das seit Jahrzehnten machen. Wie in vielen Schulen, wo man dann das offene Arbeiten einführt und dann irgendwelche Kinder fragen, müssen wir heute wieder machen, was wir wollen?
Was glaubst du, wenn man das muss ich doch nochmal nachfragen, wenn man das selbstorganisierte Lernen einführt? Du hast einmal in deinem ersten Vortrag, den ich gehört habe, gesagt, die ersten 3 Wochen war es schon schwierig, das Chaos auszuhalten. Waren es nur 3 Wochen oder dauert es länger, bis die Schüler...
Das war in der Anfangsphase, als wir von noch bestehende Hauptschüler gesagt haben, so, ihr müsst nicht, ihr dürft. Ich meine, das ist eigentlich mehr wie logisch, dass einer, der die ganze Zeit gedrückt wurde, dann hier erstmal testet, ja. Muss ich wirklich nichts machen? Ist es wirklich okay? Das war für Lehrkräfte brutal schwierig.
Und wie?
Weil wir ja meinen, wir müssen den Druck machen. Dann kamen ja auch immer Lehrer zu mir, Stefan, ich bin ja verantwortlich, dass Sie eine gute Prüfung machen. Ich brauche die wieder als Klasse. Das haben wir dann auch so gemacht. Dann die 8er, 9er, die wurden wieder so ein bisschen klassenmäßig geführt, bis ich irgendwann gesagt habe, nee, du bist nicht verantwortlich, dass die eine gute Prüfung machen. Du bist dafür verantwortlich, dass sie eine gute Prüfung machen können. Ja. Das heißt, wenn die sagen, wir hatten nicht die Lernmaterialien, wir hatten nicht die Zeit, konnte niemand nachfragen, dann ist es schon ein Problem. Aber nicht, wenn die einfach faul sind. Das ist ihre Sache. Die dürfen faul sein.
Mhm. Korrekt. Schön. Okay, nochmal zurück zur letzten Frage, die ich an dich hatte. Wenn du eine Sache mitgeben möchtest, denen, die aufbrechen wollen, was brauchen sie? Womit sollen sie starten? Was ist deine Botschaft?
Sie brauchen die Motivation, das zu wollen. Gut. Und die kann ihnen niemand von außen geben. Wir können inspirieren, der Tobi, der Jan, der Stefan, wir können inspirieren und versuchen, aber eigentlich der Funke muss irgendwann mal brennen. Wir können das nicht für die machen.
Lernen durch Erleben.
Ja, genau.
Danke, dass ihr heute da wart. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss und trinken unsere Getränke hier noch in Ruhe
das
aus.
Das klingt auch gut.
Prost.
Prost.
Prost. Prost. Stoßen wir noch an?
Das machen wir hier.